bitte?
Genug von italienischen Marken. Wir fangen jetzt mal an und begrüßen unseren Gast.
Und schneller als ich gucken konnte, hatte ich dann auch irgendwie eine Lizenz beantragt, weil in der Hobbyklasse stand ich dann halt immer wieder auf dem Treppchen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Sample in der Hand hatte. Und es war schon irgendwie ein bisschen surreal.
Katrin Riegelhof von Velon.
Andere sitzen abends wirklich so und gucken sich Tatort an. Und bei mir läuft dann im Hintergrund der Tatort, aber ich designe. Also ich habe manchmal auch einfach die Idee und die muss dann raus.
Biker's Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Höfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise. Folge Nummer 86, wenn ich mich nicht verzählt habe, oder Alex?
Du hast dich nicht verzählt, du bist immer am Start.
Das ist doch gut. Wir hatten noch letztens S-Savers hier bei uns. Ja.
Ja.
Da habe ich ein tolles, kleines Foto für dich gemacht. Und zwar bei meinem Rewe, wo ich einkaufen war, habe ich ein Fahrrad gesehen mit einer sehr interessanten Konstruktion hinten am Rad. Ich zeige dir jetzt das Foto und du erzählst unseren Hörern mal, was du siehst.
So, was?
Erstmal Brille aufsetzen.
Ja, genau.
So, und jetzt? Also es ist ein Fahrrad drauf zu sehen auf dem Foto.
Das ist ja geil.
Und dann ist das Hinterrad zu sehen?
Das ist ja geil. Also, wenn ich mich nicht irre, sehe ich hier, da hat irgendjemand sich zwei PT-Plastik-Trinkflaschen oder sogar Fahrrad-Trinkflaschen oder er hat, okay, Also, jemand hat eine alte Fahrrad-Trinkflasche in zwei Hälften geschnitten und die so ein bisschen ineinander gesteckt und das ist jetzt das Schutzblech. Und die hat er sich, wie hat dann das da hinten an dem Rad festgemacht? Ganz strange hat er die hinten in den Rahmen reingeschoben. Ich würde mal sagen,
also Marke Selbstbau.
Aber sowas von.
Aber scheint auf jeden Fall gut zu wirken. Und dann wollte ich schon wegfahren. Also beim Reingehen habe ich das Foto gemacht. Dann beim Rausgehen wollte ich gerade wegfahren, habe ich gesehen, er hat auch ein Frontschutzblech.
Ja, damit. Nein, ja.
Aber das ist im Endeffekt aus dem Baumarkt irgendwie so eine Schiene, die er sich an den Rahmen dran geknüppert hat.
Ein Freak. Das Ding.
Ist geil, oder?
Ich raff's nicht. Okay, da hat jemand sehr viel Potenzial. Da hat jemand sehr viel Bastelpotenzial und so viel altes Zeug zu Hause rumzuliegen. Sehr schön. Du hast ja ein Fahrrad gekauft.
Ich habe ein Fahrrad gekauft?
Weiß ich nicht. Hast du ja ein Fahrrad gekauft?
Hat dir der Teufel gesagt.
Nein, immer wenn du so anfängst, dann hast du irgendwas gekauft. Ich habe und jetzt will ich wissen, was.
Du weißt doch. Ich habe Probleme.
Ja, das ist groß.
Und zwar, mein größtes Problem, das ich jemals in meinem Leben hatte, ist, dass in meinen Keller eingebrochen wurde.
Richtig.
Ja? Und demzufolge hatte ich einige Sachen weniger in meinem Leben, zum Beispiel auch ein Gravel-Fahrrad. Zu wenig, weil ich hatte dann keins mehr. Und ich habe jetzt über ein Jahr rumgedoktert und überlegt und was mache ich und die Versicherung hat ja auch das ganze Geld bezahlt und sowas und ich hatte letztens Geburtstag und Weihnachten war ja auch und dann ist ja auch noch bald Ostern.
Mann, geht's hier gut.
Summarum dachte ich mir, es gab ja ziemlich oft die Situation, wo ich dachte, oh, da will ich gerne mitmachen. Ach nee, schade, ich habe ja gar kein Gravelrad. So, diese Situation ist in letzter Zeit sehr häufig gewesen. In den letzten Wochen hat ein sehr guter Kumpel von mir, Shetty, ein neues Gravelrad sich gekauft, weil bei ihm wurde auch im Keller eingebrochen. Und demzufolge ist im Freundeskreis in letzter Zeit die Gravel-Ausfahrtdichte sehr, sehr weit nach oben gegangen. Und ich habe zunehmend ein schlechtes Gewissen bekommen. Und deshalb war ich bei Radkreuz, habe mich mit dem Chef unterhalten und dann bin ich rausgegangen mit den Worten, naja, ich warte noch mal so ein bisschen.
Was?
Und, ja, ja. Wie? Und dann bin ich eine Woche später wieder in den Laden rein und dachte mir so, weißt du was? Warum warten? Nein, meine Probleme, die ich eigentlich hatte, ist, ich habe keinen Platz in der Wohnung, aber wenn ich kein Fahrrad kaufe, werde ich mich nie um dieses Problem kümmern. Und zum Zweiten wird so ein Fahrrad sowieso jetzt nicht billiger werden. Und wenn es dann mal 100 Euro billiger ist, mein Gott, also ich brauche jetzt einfach ein Gravelrad, damit ich mit meinen Freunden Ausfahrten machen kann. Fahrradfahren ist sowieso mit das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Punkt, aus, Ende. Und ich habe mir jetzt ein Bianchi Impulso Comp bestellt. Mit einer schönen Campagnolo-Ecker-Schaltung.
Ey, tu mir bitte einen Gefallen und stell den Scheiß nicht in den Keller.
Nein, das mache ich nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Mann, also, wie gesagt, das ging ja 7-8 Jahre lang gut mit dem Keller. Dann wurde eingebrochen und seitdem steht da nichts mehr drin.
Dieser Prozess hat jetzt wie lange gedauert? Ich glaube, ziemlich genau ein Jahr.
Ja, so ein kleines bisschen länger sogar noch, ja.
Ja, super. Ey. Aber, deine Probleme möchte ich mal haben.
Aber alles gut. Ende gut, alles gut. Aber wie witzig, wie du mich durchschauen kannst. Ich habe nur ein bisschen rumgestottert und wusstest sofort, dass ich ein Fahrrad gekauft habe.
Immer wenn er anfängt, ich dann sehe ich schon, ich sehe das schon. Meistens habe ich dann schon so eine Pappkiste vor Augen, die gerade angeliefert wird bei Gerz zu Hause. Irgendwie klein, groß, mittel. Nein, diesmal ist er in den Fahrradladen seines Vertrauens gegangen.
Ja, und wenn ihr jetzt denkt, der Gerz, der muss ja superreich sein. Nein, die Versicherung hat ja bezahlt und von daher alles gut soweit. Ich bin nicht reich.
Ist ja auch nichts Schlimmes. Man muss sich ja auch mal belohnen. Einfach so. Also hey, und jetzt tu mir aber bitte einen Gefallen und jetzt hör auf, mir die Ohren voll zu heulen von deinen Problemen.
Apropos Probleme. Wie geht's denn eigentlich deinem Brompton? Das wolltest du ja zum Onkel Doktor bringen, weil es gequietscht hat und irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert hat. Wurde das mittlerweile repariert?
Nein, wurde nicht.
Oh nein, warum?
Nein, der Typ war ja, also das war schon wieder ein cooles Erlebnis, weil die sind da echt ganz nett in dem Laden. Und er hat sich Zeit genommen und der hat dann gesagt, weißt du was, das können wir ja nicht jetzt machen, weil da muss auch neue Kette, neues Ritzel und noch ein paar andere Teile, also wirklich so mal general überholt werden. Mhm. Und dann hat er gesagt, das macht es nicht jetzt, vielleicht schneit es nochmal und dann ist der ganze Dreck auf den Straßen und dann versaust du dir dein neues Rad, also in Anführungsstrichen, dein gemachtes Rad innerhalb von 100 Kilometern hast du das wieder abgerockt. Und das fand ich auch ganz cool, weil es macht tatsächlich Sinn. Und ich weiß jetzt auch, warum mein Rad immer so, also warum die Bromptons immer so abgerockt aussehen so schnell. Das liegt daran, dass die liegen viel tiefer auf der Straße, weil die kleinen Laufräder haben. Und da kommt viel mehr von diesem ganzen Dreck und Müll, kommt da. Gefahr ist bei uns viel größer.
Aber wir leben gefährlich. Wenn Dreck auf der Straße ist, dann ist man aber auch immer komplett eingesaut.
Ja.
Ja, also da ist, glaube ich, auch egal, welches Fahrrad du fährst.
Läuft. Wir sind lösungsorientiert und ich werde es mit Stolz, werde ich das überarbeitete Fahrrad vorstellen.
Wir haben gleich hier ein Interview bei uns bei Bikers Paradise und zwar mit Katrin Riegelhof. Sie ist die Gründerin von Velon und Velon ist eine Fahrradbekleidungsfirma, wo Kati alles selber designt. Es ist nachhaltig, es ist mit recycelten Materialien gearbeitet und so weiter. Also bevor wir dieses Interview machen, möchte ich dich fragen, was ist dir denn wichtig bei einer Bekleidungsfirma, die Fahrradsachen macht? Also was muss eine Firma machen, um dein Herz zu gewinnen?
Naja, das Zeug muss gut aussehen.
Ja, gut.
Ja, naja, gut, wenn du mich so fragst. Und das Zeug muss vor allen Dingen funktionieren. Ich denke mal, das Wichtigste für mich ist, dass die Sachen langlebig sind und gut verarbeitet sind und wirklich Details haben, wo du sagst, ey, geil, das passt wie Faust aufs Auge. So.
Bei mir ist es ähnlich, aber es die Marke muss aus Italien kommen.
Aber ja.
Nein, aber witzigerweise ist so bei der Bekleidung bei mir Santini ganz weit oben. Aber das hat damit zu tun, dass mein erstes Fahrradtrikot, was ich in meinem Leben hatte, von Santini war. Komischer Zufall. Und dann habe ich, als ich wieder angefangen habe mit Radsport, irgendwie mich daran erinnert und dachte mir, ach ja, Santini, cool. Und dann habe ich mir davon ein Trikot gekauft und eine Hose. Und seitdem bin ich irgendwie dabei geblieben, weil das sehr gut funktioniert hat. Und die haben ja auch von der Range her alles Mögliche, ne? Also von günstig bis halt wirklich Profimaterial. Die machen ja auch die ganzen Weltmeister-Trikots und sowas für die Profis. Also ich bin damit sehr glücklich. Auch wenn viele Designs sehen total schrottig aus, aber die haben auch immer wieder tolle Sachen. Und mittlerweile auch so Casual Streetwear, wo du in der Freizeit sozusagen mal ein T-Shirt oder ein Pullover oder eine Jacke anziehen kannst, was dann auch okay aussieht.
So, stopp.
Ja, bitte?
Genug von italienischen Marken. Wir fangen jetzt mal an und begrüßen unseren Gast.
Katrin Riegelhof von Velon aus dem Taunus.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Kati.
Hallo Kati.
Hallo Martin, hallo Alex.
Bevor wir zu deinem Label kommen, fangen wir erstmal mit der Liebe zum Fahrrad an. Was ist denn so deine erste Fahrraderinnerung, die du hast?
Eigentlich geht es schon los. Da war ich 13 oder 14. Da gab es hier bei uns im Nachbarort so einen kleinen Fahrradladen und der hatte im Schaufenster so ein Damen-Race-Bike von Raleigh, knallweiß, mit so einem ganz geraden Rahmen. Und ja, und dann habe ich mich sofort in dieses Fahrrad verguckt und habe dann meinem Vater erzählt, ich bräuchte dieses Fahrrad für 600 D-Mark. Oh. Mein Vater hat mich nur angeguckt, und ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte sozusagen. Und das hat mich aber irgendwie nicht losgelassen. Und dann habe ich angefangen, mit 15 in einer Pizzeria zu jobben bei meinem Vater. Und nachdem ich dann die Hälfte zusammen hatte, hat mein Vater dann die andere Hälfte dazugegeben. Und dann hatte ich quasi mein erstes Racebike, was ich dann auch sicherlich noch 20 Jahre später dann als Stadtrat gefahren bin.
Also das heißt, dein Einstieg war sofort in das sportliche, ambitionierte Fahren? Von vornherein war immer klar, ich will schnell sein?
Nee, eigentlich glaube ich gar nicht das Schnellsein. Ich hatte einfach immer schon so ein Faible für Fahrräder. Und ich fand es einfach besonders ästhetisch, so mit diesem so Off-White und diese schmalen Reifen. Und wer Rallye kennt, sind ja so englische Klassiker, ne? Und das hatte auch gar keinen Rennlenker, sondern diesen, wie nennt man das, diesen gebogenen Damenlenker. Ja, aber sah trotzdem halt total sportlich aus. Und mich hat es einfach fasziniert, auch die Optik, also von so einem Rad. Und ich bin eigentlich erst so richtig mit 16 dann zum Rennradfahren gekommen. Da hatte eine Freundin von mir, ihr Vater war begnadeter Rennradfahrer, und dann war ich irgendwie zu Besuch bei ihr und wir waren dann im Keller und ich bin fast umgefallen. Da hing ein Rennrad neben dem anderen und der Vater war irgendwie auch da unten und sagte zu seiner Tochter, ach guck, endlich mal jemand, der sich für die Rennräder interessiert. Sie hat übrigens auch eins, und zeigte mir so ihr Rennrad und ich bin fast vom Glauben abgefallen und dachte so, oh, wie geil ist das denn? Und er sagt dann so, ja, wenn du willst, leiste dir das mal. Und sie so, ja, ja, kannst du haben, ich will das eh nicht fahren. Und dann habe ich wirklich für 2 Monate, glaube ich, dieses Rennrad geliehen bekommen und bin dann damals mit einer geringelten Radhose und so Reebok Aerobic-Schuhen in so Körbchen durch die Gegend gefahren und habe aber damals schon so meine 30, 40 Kilometer gemacht, hier so auf flacher Ebene, und musste das dann leider wegen meinen Eltern wieder zurückgeben, weil die sagten, man kann sich nicht so ein teures Fahrrad so lange leihen, und haben aber den Sinn auch nicht darin gesehen, mir so eins zu kaufen, weil ich hatte ja mein Rallye. Und bin dann mit 17, als ich auf einer Fachoberschule war, hatte ich einen Klassenkamerad, der mir auch so ein bisschen geholfen hatte bei technischen Zeichnen. Und irgendwie hatten wir dann bei der Abiturvorbereitung keine Lust mehr. Und dann sagte er, komm, wir gehen eine Runde Mountainbiken. Und seine Mutter hatte so ein Specialized in der Garage stehen. Ich habe halt immer Glück gehabt, dass irgendwie die Leute so Equipment hatten. Und dann habe ich mich draufgesetzt und von dem Tag an hatte ich Blut geleckt. Also ich bin, glaube ich, 4 Wochen später schon mein erstes Mountainbike-Rennen gefahren.
Wow.
Und fand das einfach mega, mega toll, einfach da durchs Gelände zu fahren, und irgendwie mir hat es auch dann von Anfang an Spaß gemacht, so mich mit anderen zu messen. Und damals waren das so Cross-Country-Rennen, sie gingen so 45 Minuten, das waren so Runden, ne? Und ich mochte das auch irgendwie, mich im Dreck da zu bewegen. Also das war so eigentlich so der Einstieg in Etappen.
Und bist du dann in einen Verein gegangen, um dann das irgendwie so ein bisschen zu professionalisieren oder eine Regelmäßigkeit reinzubekommen?
Ja, das ging eigentlich total schnell dann. Also durch die Leute, die ich dann kennengelernt habe, hier im Ort war ich dann in dem ansässigen Radsportverein. Und ich bin dann auch relativ schnell irgendwie in so ein Team geraten. Und dann gab es so ein Co-Sponsoring von Scott Team Deutschland. Und schneller als ich gucken konnte, hatte ich dann auch irgendwie eine Lizenz beantragt, weil in der Hobbyklasse stand ich dann halt immer wieder auf dem Treppchen. Aber man muss auch ganz klar sagen, der Sprung war schon extrem, weil nur mal so als Vergleich bei einer deutschen Meisterschaft dann, also ich wurde dann, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, die Hedda zu Putlitz, nee. So war so eine Mountainbike-Koryphäe damals. Die hat mich dann halt einfach überrundet. Ja, also so, das ist dann nicht so, dass man ist dann halt sehr naiv und denkt so, ach, ich mach schon, aber da gehört dann noch so ein bisschen mehr dazu, um dann wirklich auch gut zu werden und da irgendwie an der Spitze in Deutschland mitzufahren.
Und vom Mountainbike ging es dann wieder zurück aufs Rennrad oder wie?
Genau, also ich bin dann mehrere Jahre Mountainbike gefahren. Ich muss dazu sagen, dass ich auch immer mal Straßenrennen gefahren bin, so Kriteriumrennen. Und es ist nur so, wenn du so Cross-Country-Rennen fährst und deine Maximalbelastung liegt immer so bei 1,5 Stunden, sind natürlich so Straßenrennen, die länger gehen. Du trainierst ja darauf gar nicht, ne? Und dann hat mir das immer nicht so Spaß gemacht, wenn ich so hinten dran gefahren bin. Ich war dann schon so, dass ich auch gerne mich vorne mit messen wollte. Aber mein Trainer hat dann öfter mal gesagt, komm, dieses Wochenende ist da und da ein Kriteriumrennen, da fahren wir jetzt mal mit. Und bin dann eigentlich erst so später, eigentlich als meine Kinder schon so ein bisschen größer wieder waren, da bin ich dann mehr auf die Straße. Vielleicht auch, weil sich der Mountainbike-Zirkus verändert hatte. Man ist ja nicht mehr so viel Cross-Country-Rennen gefahren. Es kamen dann diese Mountainbike-Marathons. Und wie gesagt, Marathons waren nicht so meins, ja. Und die Höhenmeter schon mal gar nicht. Ich bin ja von der Statur eher so Typ Bahn. Und mich dann da so über die Berge zu quälen, habe ich auch gemacht. Aber das war jetzt nicht so. Das, mir hat dann zwar die Landschaft super gut gefallen, aber ja. Und dann bin ich immer mehr zur Straße gekommen und habe dann auch wieder so ein paar Leute kennengelernt, die gesagt haben, ach, fahr doch mal da das Rennen mit. Und dann habe ich halt gemerkt, puh, das macht ja voll Spaß, diese Kurzdistanzen. Da habe ich dann auch echt Blut geleckt und das hat sich dann auch wieder so irgendwie alles ergeben. Es wurde dann natürlich auch wieder an einem Zeitpunkt so, dass ich irgendwie dann wieder vorne mitgefahren bin. Und dann kriegst du von allen Seiten so Ratschläge und dann soll man abnehmen und seine Ernährung umstellen und das machen und das machen. Und es wird mir dann immer zu viel, weil da, also in dem Moment, wo es dann zu professionell wird, boah, da denke ich auch wieder so, nee, das stresst mich jetzt.
Soll ja Spaß machen vor allem. Ne?
Genau.
Ja. Und dann trotzdem hat dann irgendwann mal jemand gesagt, ey, lass mal nach Berlin fahren zum Veloton und dann hast du das Ding abgeschossen oder was?
Genau, also ich war ja dann da zu der Zeit beim Rose-Team Münsterland. Danke nochmal an das Team, die mich da so nett aufgenommen haben. Und es war schon echt super organisiert, dieses Team. Und wir sind diese ganzen GCC-Rennen gefahren. Und ja, Berlin war auch immer schon mal so ein Traum von mir. Ich bin da eigentlich so recht naiv hingefahren. Ich war in dem Jahr wirklich gut vorbereitet, hatte auch für mich ideales Gewicht. Bei mir spielt immer das Gewicht auch eine große Rolle, weil wenn ich zu wenig wiege, dann habe ich keinen Druck und wenn ich zu viel wiege, dann komme ich über die kleinen Hubbel nicht so und ja, und dann irgendwie war das auch so meine Strecke und es hat so Spaß gemacht. Also das war einfach so, man hat ja dann auch so eine riesen Adrenalinausschüttung und das ganze Stimmung da in Berlin war auch super. Die Leute, das ganze Drumherum, das Anfeuern und gut, es gab leider kurz vor Flughafen gab es einen Sturz, aber da habe ich auch echt wieder Glück gehabt, dass ich da so drumherum fange und dann war ich allein auf weiter Flur, dann in diesem Flughafen mit Gegenwind und dachte nur so, oh, what the fuck, was machst du hier eigentlich gerade? Das hat man ja dann auch immer zwischendurch, ja. Und dann kam aber dann die andere Gruppe, die etwas längere, die längere Distanz war, von hinten angeranzt und da habe ich mich dann hinten reingeklinkt und dann ging das echt so mit 50 Sachen durch Berlin und dann ist es wieder so geil und ja, und dann fährst du dann da ein, siehst dann so diese Siegessäule und denkst nur so, oh. Ich wusste das ja in dem Moment gar nicht, dass ich Erste bin, ne? Also hatte keinen Plan, weil du fährst ja mit den Männern und ich wusste gar nicht, wo sind denn die anderen Frauen? Hatten die jetzt den Sturz irgendwie? War da noch eine Gruppe vorher? Ja, und es war dann schon eine echt, echt tolle Überraschung. Ich glaube, es war auch bis jetzt so mein allerschönstes Rennen, was ich jemals gefahren bin.
Wow.
Und leider gibt es es nicht mehr.
Ja, aber irgendwann gibt es das wieder. Ja, die machen nur mal eine Pause.
Jetzt hieß es ja Velocity und jetzt sind aber nochmal 2 Jahre Pause. Ja, mal gucken, was danach passiert. Ja.
Gibt es noch andere Rennen, die du gewonnen hast, wo du erfolgreich warst?
Frankfurt habe ich mal gewonnen. Das war eigentlich für mich ganz schön. Das war 2019. Ich glaube, es war das letzte Rennen vor Corona. Das war auch richtig schön, weil es halt so mein Heimrennen ist, ne? Also generell finde ich auch das Frankfurter Rennen total schön. Ich finde es nur ein bisschen schade. Die haben die Kurzstrecke auf 40 Kilometer reduziert und es ist schon echt grenzwertig.
war ja gerade losgefahren, ne?
Ja, wobei mir liegen halt so Kurzstrecken, ne? Also zum Beispiel, ich bewundere auch die Leute, die über den Feldberg fahren. Ich würde auf dem halben Weg vom Feldberg würde ich verrecken. Ja, ich könnte da auch drüber fahren, aber halt in meinem Tempo. Und die 40 Kilometer, ja, ist echt, also so 55 ist so bis 60 ist eigentlich so ideal. 40 ist schon arg kurz. Aber es ist trotzdem auch ein unheimlich tolles Rennen mit ganz tollem Publikum. Und ich finde, es macht immer auch das Ganze drumherum, macht auch so ein Rennen aus, ne? Ist ja nicht nur die Strecke allein.
Wie bist du gerade so durch den Winter gekommen? Form gehalten oder Form im Eimer? Das ist dann immer die große Frage, wenn man Rennrad fährt.
Also ich muss sagen, durch diese Geschichte auch mit Velun und meinem eigentlichen Job. Ich habe letztes Jahr noch versucht, so mehr schlecht als recht mein Level zu halten, weil ich ja dann auch geguided habe bei uns und so Technikseminare gegeben habe. Und ich hatte dann einen Sturz letztes Jahr im Februar auf dem Rückweg von der RTF, haben mich Fußgänger in der Kurve umgenietet auf dem Fahrradweg. Und es war eigentlich gar nicht schlimm, aber letztendlich hatte ich dann die Schulter und Hand auch gebrochen. Und ich bin immer so jemand, ach, ist nicht so schlimm. Bin viel zu spät zum Arzt. Und habe dadurch, glaube ich, auch wertvolle Zeit einfach verloren. Und ich habe jetzt für mich den Druck so ein bisschen rausgenommen, nachdem doch der Winter nicht so super gelaufen ist, dass ich einfach gesagt habe, diese Saison wird, glaube ich, die erste sein, wo ich mich nicht mal so aufs Fahrradfahren konzentriere, weil ich jetzt auch vielleicht auch ein paar andere Projekte auf dem Tisch habe und werde aber jetzt nicht sagen, nee, das war's jetzt mit Radfahren, sondern das eher dann wieder auf den Herbst schieben, gucken, dass ich gut durch den Winter komme und nächste Saison geht's dann wieder los. Aber man kann nicht immer alles machen. Also ich höre jetzt nicht auf mit Radfahren, ich brauche das Radfahren. Ich kann ohne Sport gar nicht. Ja, ich brauche das als Ausgleich. Es ist ein Unterschied, ob man wirklich regelmäßig trainiert und regelmäßig was macht, um seine Form zu halten, oder ob man jetzt so ein bisschen durch die Gegend gravelt, weil man jetzt den Kopf frei pusten möchte, ne?
Ja, aber das kennen wir ja alle. Die liebe Zeit. Man muss sich halt entscheiden für das, genau, für das eine und das andere. Aber kommen wir mal zu Velon. Wie kam es oder wann kam es zu der Idee, eine eigene Fahrradbekleidungslabelmarke zu gründen?
Also eigentlich schlummert es schon sehr lange in mir. Also bestimmt schon 15 Jahre, 20 Jahre. Aber habe immer nebenher auch für Radsportvereine und so für Freunde immer schon auch so Trikots entworfen oder für Teams und hatte dann auch sogar schon so einen Brandnamen im Hintergrund. Und irgendwo während der Corona-Zeit war das, dass man, wie es allen so ging, man ist dann halt zu Hause, man hat vielleicht auch einfach mehr Zeit für sich. Und ich bin so jemand, ich habe auch immer neben meinem Job noch so kreative Sachen, die ich mache, um einfach so, das ist wie so ein Hobby, ne? Und ja, und dann habe ich das wieder so ausgepackt und habe dann mit dem Norbert, mit dem ich das ja zusammen mache, auch in der Zeit, wir sind einfach auch davor schon so viel zusammen gegravelt und irgendwann hatte ich ihm auch mal von der Idee erzählt und nachdem er dann irgendwie so sagte, ja, ich wäre dabei, ne? Habe ich so gedacht, wie cool, weil er ist halt so, sag mal, betriebswirtschaftlich und zahlentechnisch hat er die Komponente, die ich nicht habe. Du kannst nicht nur kreativ sein, wenn du ein Unternehmen aufbaust oder irgendwas machen willst, sondern du brauchst auch jemanden, der in der Richtung ein gewisses Know-how hat. Und gut, nun ist natürlich Norbert auch schon älter, aber das heißt noch lange nicht, dass der irgendwie, der hat genauso noch Hummeln im Arsch, ne? Und sagte sich nach seiner Pensionierung, boah, ich brauche noch was, was mich irgendwie beschäftigt, ja. Und eigentlich ist es so ganz langsam erstmal entstanden und es war, glaube ich, auch gar nicht das Ziel, dass wir jetzt irgendwie so sagen, oh, wir gründen jetzt da was, wir machen jetzt da irgendwie, wir think big, sondern es war eigentlich eher so ganz, ach, wir machen erstmal ein paar Socken und
wir machen
so. Und irgendwie hat sich das Ganze dann hatte ich noch eine Freundin, die so Patternmakerin ist, mit der habe ich das von der Idee erzählt und dann haben wir zusammen Schnitte entworfen und so ist das so nach und nach irgendwie so gekommen und dann haben wir gedacht, komm, dann suchen wir uns jetzt mal, das war eigentlich das größte Problem, eine Factory zu finden, die halt in Europa produziert, die auch erstmal nur so ganz kleine Auflagen macht, ohne dass wir arm werden. Und ich glaube, unser Fokus ist bis heute nicht, dass wir irgendwie sagen, wir machen das jetzt, weil wir mega viel Geld verdienen wollen. Ja, Also klar wäre es schön, wenn man irgendwann mal davon leben könnte, aber selbst jetzt, zu dem Zeitpunkt jetzt, ist es echt so, dass das für mich immer noch eine Nebengeschichte ist. Ja? Also okay. Ich sehe das immer noch als ein Hobby und mein anderer Job, der geht immer vor. Beim anderen Job, das ist das, wo ich meinen Lebensunterhalt mit verdiene.
Aber war denn ganz am Anfang mal der Gedanke, dass das dein neues Hauptbetätigungsfeld wird? Weil das ist ja eigentlich immer so, wenn man sich selbstständig macht, ist ja die Idee, ich mache mich selbstständig und mache das schon so groß, dass ich davon leben kann, oder?
Ich glaube, der Wunsch ist irgendwie da, aber es muss einem auch klar sein, wenn man das so aufzieht wie wir, dass es erstmal gar nicht funktionieren kann, weil wir sind so klein und wir sind auch so aufgestellt, dass wir immer nur das investieren, was wir quasi einnehmen. Also ich habe zum Beispiel auch noch nie mir ein Gehalt ausgezahlt. Klingt jetzt erstmal kurios, aber es ist halt einfach so, wenn du ein Unternehmen aufziehen willst mit dem Fokus, wirklich davon leben zu können, dann musst du viel, viel mehr investieren und du musst auch Leute einstellen, die gewisse Marketing, Social Media, ich weiß nicht, was so ein riesen Rattenschwanz dann noch da hinten dran ist. Und das kann ich erstmal jetzt nicht bieten. Möchte ich vielleicht auch nicht. Und ich finde es erstmal schon toll, wie weit wir jetzt gekommen sind mit den Mitteln, die wir haben. Und wir auch anhand des Feedbacks von den Leuten, die uns so Sachen ja schon haben und auch Wiederholungstäter sind, dass wir das richtig machen, so wie wir es machen. Und ich bin da auch echt stolz. Manchmal muss man echt sich auch selber mal so hinstellen und sagen, oh, ich bin echt stolz auf das, was wir geschafft haben. Ja, und nicht immer sagen, oh, ihr habt ja das und das noch nicht erreicht. Ich meine, ich finde, wir haben schon ganz schön viel erreicht mit den Mitteln, die wir haben. Und wir haben ja auch den Laden, das darf man auch nicht vergessen, das übrigens fast Norberts Baby ist, weil ich bin, wenn nur samstags da, ne, oder kümmere mich halt um die Guides. Und das ist ja so ein Radcafé und das hat sich jetzt auch die letzten 2 Jahre echt toll etabliert. Wir haben super Kaffee, wir haben selbstgebackenen Kuchen und es ist schon toll irgendwie, wie das so langsam angenommen wird. Und das Wort langsam, ja, ist halt so, wie wir das vielleicht auch leben.
Klingt ja auch gesund, ne? Langsames Wachstum klingt auf jeden Fall gesünder, als jetzt von jetzt auf gleich zu explodieren. Sag mal, was war denn so die Aufgabenstellung, die du dir mit dem Label gestellt hast? Also so hinter so einer Gründung steckt ja auch immer ein Problem, das gelöst werden will.
Ich glaube, mein Charakter ist so, dass ich, für mich gibt es nicht wirklich Probleme. Also ich glaube, dass man muss auch so sein, ich mache mal Dinge und manchmal bezahle ich Lehrgeld, weil es vielleicht nicht so gut läuft oder vielleicht nicht durchdacht ist, aber alles, was man macht, kann man halt irgendwie lösen. Und ich glaube, man braucht eine Grundstruktur und man muss sich so von Saison zu Saison hangeln. Und man kann aus den Fehlern, die man in der letzten Saison macht, lernen und dann besser machen oder anders machen. Aber dieser Grundgedanke, ich muss jetzt das und das erreichen, den haben wir nicht. Also wir setzen uns regelmäßig zusammen und gucken, wo wir stehen, wie die Zahlen sind, was wir neu investieren können. Aber ich glaube, wir gängeln uns jetzt nicht mit irgendwelchen, wie soll ich sagen, Zielen, die vielleicht so große Unternehmen haben, irgendwelche Jahresziele. Ja, das machen wir nicht. Also wir wachsen langsam und gesund.
Und was sind so die Augenblicke, wo du sagst, ja, genau deswegen habe ich es gemacht?
Also gibt es eigentlich ganz viele, auch kleine Momente. Also es gibt ja so Leute, die schreiben einfach nie E-Mail und sagen, ja, ich habe die Sachen bekommen und das sitzt super und vielen Dank und weiter so. Und ich finde es einfach toll, wenn die Leute so positives Feedback geben, wo du so merkst, oh, okay, wir haben doch vieles richtig gemacht. Oder Leute, auch so die Leute, die zu unseren Radtreffen kommen und auch unsere Guides, die uns jetzt schon seit 2 Jahren treu sind und auch ihre Zeit investieren und irgendwie ja zu uns stehen und dann die Leute, die zu unseren Radtreffen kommen, die Community, die einfach da ist. Es ist ja eine, ich sehe ja nicht nur die Firma so an sich, sondern ich sehe ja diese Rad-Community und ich freue mich auch über jede Frau, die dann mich anschreibt und fragt, hier, meinst du, ich kann da mitfahren? Wie viel fahrt ihr denn am Wochenende? Und ja, einfach, es geht ja ums Radfahren. Und ich finde es auch so witzig, es gab ja diese Doku und ich habe einen Satz dort abgelassen und ich habe gesagt, wir sind ja keine E-Biker. Ja. Und das war so ein Punkt, da haben wir echt Shitstorm bekommen. Dabei, ihr wisst es ja auch, es werden ja Sachen so aus dem Zusammenhang geschnitten. Ja. Ne? Und da ging es wirklich um die Klamotten im Winter, weil es war ja kalt und es wurde halt im O-Ton gefragt, ob wir denn nicht frieren und so. Und damit war gar nicht gemeint, dass wir irgendwie E-Biker scheiße finden. Und ich war so, ich bin so harmoniebedürftig und ich fand das, ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich dachte so, oh Gott, jetzt finden uns alle E-Biker voll scheiße. Dabei haben wir überhaupt nichts gegen E-Biker. Ja, im Gegenteil. Also Radfahren ist Radfahren. Nur du bewegst dich halt auf dem E-Bike anders. Also ich sage jetzt für den Otto-Normalverbraucher, es gibt auch die ganz sportlichen E-Biker, aber ich sag mal, der Commuter oder so, der ist ja anders angezogen, ne? Wärmer angezogen und sind ja auch schneller unterwegs, darf man auch nicht vergessen. Und das war so ein Punkt, wo ich echt so ein bisschen enttäuscht war, weil ich dachte, oh Gott, der Zusammenhang ist jetzt irgendwie total scheiße.
War aber witzig, das auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass einem in so einer Situation auch total der Arsch auf Grundeis geht. Also wenn man eine Firma gründet, einerseits die omnipräsente Gefahr, einen Flop zu landen, jede Menge Zeit und Geld zu verpulvern. Und andererseits ist da ja so eine anregende Aufregung mit dabei. 1000 Sachen, die neu sind, alles total inspirierend. Wie hat sich das denn bei dir so ganz am Anfang angefühlt?
Also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Sample in der Hand hatte. Und es war schon irgendwie ein bisschen surreal. Ich bin das ja gewohnt, von meiner Firma Sample in der Hand zu haben. Und ich sehe jetzt ja auch die Sachen, die ich mache, dass die auf der Straße rumlatschen. Aber irgendwie war das nochmal was anderes, weil das halt so komplett unser eigenes Baby war. Und wir waren da schon irgendwie so, hatten so Pipi in den Augen und fanden das irgendwie total cool. Und es war dann auch echt mega für mich, so ganz am Anfang die ersten Prototypen selber dann auch zu testen, ne? So und zu sagen, okay, das passt noch nicht so ganz und hier könnte man nochmal und so. Und das war schon ganz, kann ich mich auch noch echt gut dran zurückerinnern. Und jetzt auch jedes Mal, ich habe jetzt gerade neue T-Shirts gemacht, ich finde es dann immer wieder toll, diese neuen Produkte in der Hand zu haben, ja, und freue mich dann, ja, wie ein Keks, dass das irgendwie doch so rauskommt, wie man sich das gewünscht hat.
Du bist ja der kreative Kopf von dem Ganzen. Machst du das ganz alleine oder hast du auch Hilfe?
Nee, ich mache das tatsächlich. Also wir haben schon, ich habe jemanden, der beim Pattern hilft, ja. Und ich habe halt so meine kleine Crew, denen ich Sachen vorab schicke. Und es ist dann wie so ein Voting, ne? Ich frage so. Und es sind dann auch unterschiedliche Altersstufen und unterschiedliche Geschlechter. Und dann, die Leute kann man zwar jetzt schon ganz gut einschätzen, aber ich finde es immer spannend, dann auch Feedback zu bekommen. Das ist für mich auch wichtig, auch Kritik zu bekommen. Also zu sagen, hier, pass auf, die Farbe, die geht gar nicht. Oder nee, das würde ich jetzt so. Auch meine Kinder sind meine engsten Kritiker. Also ich finde das wichtig, Feedback zu bekommen. Aber im Großen und Ganzen mache ich das schon alleine. Also ich habe eigentlich immer mehr Designs, als ich verwursten kann, weil ich bin jemand, es ist für andere vielleicht nicht so nachvollziehbar, aber andere sitzen abends wirklich so und gucken sich Tatort an. Und bei mir läuft dann im Hintergrund der Tatort, aber ich designe. Also ich habe manchmal auch einfach eine Idee und die muss dann raus. Und dann, ja, dann muss das aber auch dann. Das ist auch egal, ob es dann 10 Uhr abends ist. Und dann wird da rumgewurschtelt und dann ist das auch gut, wenn das erst nochmal wieder 2 Tage liegt. Dann guckt man sich das nochmal an. Und so entstehen dann die Dinge nach und nach. Einige Sachen schaffen es dann quasi in die Realität und andere fristen ihr Dasein auf meiner Festplatte.
Du hast ja fair und nachhaltig auf die Fahnen geschrieben. Das sind ja Attribute, wo heutzutage eigentlich niemand mehr drumherum kommt. Erklär mal deinen Ansatz.
Also fair und nachhaltig, wie du schon gerade sagtest, da kommt heute keiner mehr drumherum. Und es geht ja nicht nur um die politische Lage, die wir gerade haben, wo, glaube ich, alle irgendwie überhaupt nicht gerade wissen, wo geht es eigentlich hin. Aber wir sind alle unseren Kindern was schuldig, ja, und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich hatte noch nie so eine Politikverdrossenheit wie gerade jetzt dem Zeitpunkt, den wir sind. Und das Einzige, was ich halt beitragen kann, ist das, was ich selber mache. Und dazu zähle ich halt die Entwicklung unserer Produkte. Und ich finde, wir haben super Ressourcen in Europa, die sowieso nicht genutzt wurden. Wir hätten auch viel mehr Ressourcen in Deutschland, wenn nicht alles irgendwie den Bach runtergegangen wäre oder viele Fabriken zugemacht hätten. Ich habe zum Beispiel wirklich monatelang eine Sockenfabrik gesucht, habe auch eine im Osten gefunden. Die konnten dann aber die Maschinen nicht so umstellen, dass es für uns machbar war. Weil ich denke, wenn wir so Ressourcen haben, ja, warum nicht nutzen? Warum irgendwo nach Ostasien irgendwo gehen, wo, also nicht falsch verstehen, aber ich bin da kein Freund von. Und ich denke, ich hatte es, glaube ich, auch schon mal in den Lieferketten, das muss alles hierher verfrachtet werden. Ja, das kostet alles auch Energie. Und je näher die Factory in unserem Umfeld ist, desto einfacher ist es. Es hat auch was mit der Kommunikation zu tun, auch mal hinzufahren, sich das Ganze anzugucken, mit den Leuten vor Ort zu reden. Ich finde, das ist ein unglaublicher Gewinn, ja, für so eine Entwicklung, für so ein Produkt. Ich habe zum Beispiel in der Factory eine, die die Sachen für mich umsetzt, mit der ich regelmäßig über Teams kommuniziere. Und das ist so toll und es ist so einfach und so unkompliziert. Ja, das ist, ja, was, das möchte ich gar nicht missen. Und das Thema Nachhaltigkeit in Form von recycelter Produkte, das ist für mich gar nicht mehr wegzudenken. Also es geht natürlich nicht alles in der Sportbranche, es ist, muss man sich auch klar sein, ne? Also es ist leider, und man bekommt auch keine T-Shirts, Cotton aus Europa, muss uns auch klar sein, ja, weil wir kein Anbaugebiet haben, ja, der Cotton kommt halt nun mal meistens aus Indien oder so, aber man kann es in Deutschland machen lassen. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Siebdruckerei in Augsburg. Ja, und ich finde es toll, dass das halt jemand ist, der hier um die Ecke ist. Und das ist das, was es auch macht. Also so viel wie möglich lokal. Auch unser Kaffee kommt hier aus dem Frankfurter Raum. Ja, die Rösterei. Warum soll ich denn? Weißt, man muss halt einfach gucken, wo kann ich das nutzen, was mein Umfeld mir bietet.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, produzierst du die meisten Sachen in Europa, aber nicht in Deutschland. Wo produzierst du und warum hat das nicht geklappt, einen Standort in Deutschland zu finden, der es macht?
Also es gibt tatsächlich keine große Textilfirma, die so Sublimationsdrucke macht und so eine Herstellung. Also wir haben ja keine Trikots, die es schon irgendwie gibt, die nur bedruckt werden, sondern unsere Trikots werden ja nach unseren Pattern genäht, ne? Und das ist was, das gibt es eigentlich nur in Portugal, in Polen, in der Tschechei und in Rumänien. Unsere Hauptfirma sitzt in Italien, die haben dann da ihre Factories in Rumänien und in der Tschechei und wir haben noch eine in Portugal, die wir nutzen. Unsere Socken zum Beispiel kommen direkt aus Italien und das ist das Beste, was wir finden konnten. Wenn jetzt jemand zuhört und ist in Deutschland eine Factory und sagt, hier, wir machen sowas, gerne. Und dann kommt ja auch noch dazu, das darf man echt nicht vergessen, wenn ich jetzt sehe, was wir bezahlen für so ein Trikot. Ich denke, es ist okay, aber es ist nicht zu vergleichen mit einem Trikot, was du jetzt in Asien produzieren würdest. Ja? Also ich denke, wir zahlen sicherlich 30% mehr. Und das sind wir natürlich jetzt bereit zu bezahlen, weil wir diesen Weg gehen. Für mich gibt es auch keine andere Option. Aber das sind so die Hürden, die einem im Weg gelegt werden. Das finde ich total schade, aber...
Ja. Wie konzipiert man denn so einen Preis für ein Trikot oder eine Bibshort?
In erster Linie läuft natürlich auch ganz viel über die Bestellmenge. Nun haben wir immer noch kleine Bestellmengen im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Firmen. Ist das wahrscheinlich sogar lächerlich. Hinzu, da muss man auch erstmal eine Factory finden, die bereit ist, das zu machen, überhaupt so ein Start-up zu supporten. Ja. Und dann wird es ganz einfach berechnet. Man hat den Grundpreis für das Material, also die Stoffe werden ja separat eingekauft, die suche ich aus. Ja, sage ich, okay, ich hätte jetzt für die Vorderseite den Stoff, für die Rückseite den. Dann gucken die, wie viel laufende Meter kaufen die davon ein. Dann der Reißverschluss, die Rückentasche und es wird alles separat, quasi jedes einzelne Piece wird so für sich gerechnet und dann kommt so ein Trikotpreis und dann guckt mal, wie viel Abnahme wird gemacht. Dann kommen noch Grafikkosten obendrauf für die Prints, für die Einrichtung und das ergibt dann den Gesamtpreis von so einem Trikot.
Klingt total kompliziert.
Würden wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wären mega groß und wir würden jetzt so 100.000 in der Saison bestellen, dann hätten wir auch einen ganz anderen Preis und würden auch das an den Kunden anders weitergeben können oder hätten eine höhere Marge, was auch immer.
Wo liegt ihr gerade preislich, sagen wir mal jetzt für ein Trikot?
Wir lagen bis jetzt bei 129 Euro, müssen jetzt aber auf 132 hochgehen, was relativ wenig ist. Also es ist ein bisschen doof, weil natürlich die Textilpreise sich ja auch erhöht haben in den letzten 2 Jahren, die Energiepreise. Also unsere Trikots, wir haben jetzt das gleiche Trikot noch wie letztes Jahr, trotzdem ist es teurer, obwohl wir nichts mehr verändern, weil der Hersteller uns das halt auch teurer verkauft.
Mhm. Ihr macht genau. Ja auch eigene Schnitte. Was ist so der größte Unterschied zu Produkten, die man kennt? Oder was sind die größten Unterschiede zwischen den Schnitten Mann-Frau?
Also ich möchte schon mal erwähnen, dass es sicherlich auch andere ganz tolle Marken auf dem Markt gibt. Nur ist es so, ich habe halt so geguckt, was ich gerne trage, was ich gut finde und habe halt versucht, alles Positive so in unser Trikot zu packen. Ja. Und für mich war es zum Beispiel total wichtig, ich möchte kein Trikot haben, was wie so eine Presswurst sitzt. Also man muss dazu sagen, Elastan ist teuer. Je mehr Elastan in einem Stoff drin ist, desto teuer ist auch der Stoff. Aber es macht halt unheimlich viel vom Tragekomfort aus. Und wir haben in dem vorderen Bereich einen relativ hohen Elastananteil, um die 15%. Und da der Vorteil daran ist, egal wie jetzt jemand, sag ich mal, von der Statur her ist, es gibt ja Menschen, die sind sehr dünn, die haben breiten Oberkörper, viel Oberweite, Hüften, was auch immer, ja, jeder ein bisschen Bäuchlein oder was. Und der Vorteil bringt halt mit, dass sich das so ein bisschen anschmiegt an den Körper, ohne dass du jetzt das Gefühl hast, du bist halt irgendwie in dein Trikot gepresst. Weil, sind wir mal ehrlich, ein Radsport-Trikot sollte schon auch irgendwie eng anliegen und nicht rumflattern, ne? So. Und auch an den Armen zum Beispiel habe ich mich für einen Stoff entschieden, der seamless cut ist. Das heißt, der hat keine Naht an der Seite. Das heißt, wenn du jetzt etwas kräftigere Oberarme hast oder wie auch immer, dann schneidet es nicht ein. Also es ist ja bei Männern oft ein Problem, die so ein bisschen kräftiger, nicht jeder Radfahrer ist ja spindeldürr, ne, und hat Wettkampfgewicht, ja. Aber selbst für die ist es super. Und der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist einfach, dass halt der weibliche Schnitt einfach der weiblichen Anatomie ein bisschen mehr angepasst ist, hat auch vorne und hinten Elastik. Wegen Hochrutschen ist ein bisschen vorne ein bisschen kürzer geschnitten als hinten. Und weil die meisten Frauen haben ja doch eher so einen mittleren Oberkörper. Unsere Trikots sind übrigens verhältnismäßig lang geschnitten, sodass nicht Leute, die ein bisschen größer sind, bauchfrei dastehen vorne. Und ansonsten haben wir wirklich versucht, so, ich weiß nicht, ob ihr die Werbung von Dove kennt, wo so ganz viele verschiedene Frauenkörper so mal abgebildet waren vor ein paar Jahren.
Ja, ja? Ja.
Und irgendwie war das so mein Ziel zu sagen, ich hätte gern Trikot, wo irgendwie jede Frau sich gut aussehend drin fühlt. Und natürlich auch die Männer, die ja auch ganz unterschiedliche Staturen haben. Das war eigentlich so das Ziel, dass jeder sich drin gut fühlt und auch gut aussieht.
Ja, das ist doch ein super Ziel. Genauso soll es sein.
Sag mal, wo kommt denn deine Inspiration her? Also wenn man da sich durch die Kollektion klickt, da sind knallige Farben, da sind tolle Muster mit dabei. Woher kommt das alles?
Frag mal einen Maler, wenn er ein Bild gemalt hat, warum das jetzt so aussieht. Ich kann das manchmal nicht erklären. Manchmal sehe ich irgendwo was, das kann an der Bushaltestelle sein irgendwie oder irgendwas fällt mir ins Auge. Ich fotografiere auch total viel. Und dann habe ich irgendwo was ich sehe. Manchmal kommt es von einer Innenarchitektur oder eine Brücke, die irgendwie einen bestimmten, also ich kann es nicht sagen, das sind Ideen, die kommen aus der Umwelt oder manchmal blätter ich eine Zeitschrift bei einem Arzt und dann zücke ich mein Handy, weil ich irgendwas sehe, weil ich das irgendwie cool finde. Und dann sammle ich so Ideen und dann entwickelt, manchmal hat man dann eine ganz klare Vorstellung, oh, ich möchte jetzt so ein Trikot machen und fängt dann an und dann kommt doch was ganz anderes bei raus. Also.
Das Schönste ist ja das Eistrikot.
Das ist das Allergeilste.
Genau. Wie kam es dazu?
Ja, das ist auch unser absoluter Bestseller.
Das hätte ich jetzt auch
vermutet.
Mit
dem sind wir auch so ein bisschen bekannt geworden. So.
Ja. Das ist super. Aber gab es da einen Auslöser für? Lass mich raten. Du isst dein Leben gern Eis. Punkt.
Ich esse auch gerne Eis. Aber ich glaube, der Hauptgrund war einfach so, dadurch, dass ich ja auch Rennen gefahren bin und diese ganzen Renntrikots, die ich ja teilweise auch echt cool finde, Aber ich wollte irgendwie diesen Fun-Faktor, den der Radsport ja auch zu bieten hat, irgendwie mit so ein bisschen mehr Farbe und halt irgendwie, was macht denn Radfahren auch aus? Also, dass man Kaffee trinken, Kuchen isst und halt auch vielleicht im Sommer ein Eis, ne? Und
sehr gut.
Ich hatte dann dieses Eistrikot entworfen und wir hatten das erstmal gar nicht vor, mit in die Kollektion zu nehmen. Und dann hat meine eine Freundin das gesehen und hat gesagt, boah, ey, das musst du unbedingt mit reinnehmen, ja. Und dann habe ich halt mal so ein Proof machen lassen. Also das heißt, dass man so ein Vorabtuch, quasi gar kein Sample, sondern so, dann haben die mir das geschickt und dann war das so da und dann habe ich das so rumtrapiert über meine Puppe, ja. Und dachte so, ja, nee, geil, das wird's neue Trikot, ja. Und hat ja auch irgendwie funktioniert und wir haben ja auch so eine Kappe. Ich sehe ja gerade, du trägst ja auch eine Radkappe. Ich schicke euch mal eine Eiskappe.
Ja, oh, ja, unbedingt. Ja, ja. Unbedingt. Das ist nett, dankeschön.
Und ja, und wir haben auch das tatsächlich diese Eiskappe, das ist die Kappe, die wir jetzt schon zum vierten Mal nachbestellt haben. Ja. Und ja, das ist wirklich irgendwie witzig, dass das anscheinend dann doch das, was man so fühlt, dass es halt Radsport auch einfach was Lustiges sein kann, nicht ganz so verbissen, ja. Und ich kenne auch viele Leute, die richtig gut Rennrad fahren und auch dieses Trikot tragen. Und ich finde das irgendwie, das hat noch was ganz Charmantes dann, wenn so diese Halbpros dann auch dieses Eistrikot tragen. Also das ist so für mich total schön zu sehen.
Ja, voll. Sag mal, sind Fahrradmessen und so Jedermann-Rennen wichtig für so eine kleine Firma wie euch?
Ja, irgendwie schon, weil wir sind ja noch nicht so bekannt. Wir machen ja auch jetzt gar nicht so viel aus Social Media, das ist aber auch so ein bisschen zeitgeschuldet. Ja. Und nicht, dass wir es nicht möchten. Und wir haben die Erfahrung gemacht durch den 1. Mai, das ist ja das Eschborn-Frankfurt-Rennen. Da hatten wir unseren ersten Stand und wir waren wirklich so positiv überrascht, wie die Leute so auf uns zugekommen sind und wie die sich auch so begeistert haben für unsere Sachen. Und es ist natürlich dann auch lokal, auch die Kommunikation, kommt doch mal im Laden vorbei, fahrt doch mal bei uns mit. Und dann waren wir, gut, Eurobike habt ihr ja dann auch in der Doku gesehen, das war so ein bisschen ein Flop, vielleicht auch vom Stand her. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass die Eurobike nochmal an mich rangetreten wäre oder uns gesagt hätte, komm, das lief nicht so gut, wir geben euch nochmal eine Chance. Ja. Aber dem war nicht so. Und jetzt sind wir auf der Cycling World in Düsseldorf. Da sind die Stände nicht ganz so teuer und sind jetzt auch da, ich habe jetzt bei diesem Award da teilgenommen, da fand ich jetzt irgendwie auch total schön zu sehen, dass wir da irgendwie auch anscheinend gut ankommen bei dem Voting. Und ich glaube einfach, es ist auch schön, den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, uns gibt's und das sind wir. Und ja, schaut euch unsere Sachen an. Und ich glaube, bei uns spielt auch das Fühlen eine Rolle von den Produkten, weil die fühlen sich halt auch einfach gut an. Und ich glaube, wenn man davor steht und das nochmal in der Hand hat, kriegt man auch ein besseres Gespür dafür. Oder wenn die Leute sich das dann vor Ort anziehen. Ne?
Jetzt gibt es einmal die Produktion der Kleidung und dann gibt es den Laden, der auch Café ist. War das von Anfang an oder anders gefragt, ist das beides notwendig? Man könnte ja auch das eine oder das andere machen. Oder war das Konzept, beides zusammen zu machen?
Nee, überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht geplant. Also das war, im Grunde genommen ist es, oder sage so, am Anfang war es echt eine Nummer zu groß, weil wir haben eigentlich nur Lagerfläche gesucht erstmal. Weil wenn du so Produkte hast, ja, dann gehst ja nicht daher und sagst, ja, ich lagere das jetzt mal in meiner Garage, ne, so. Sondern du brauchst halt irgendwie einen Raum und da das weder beim Norbert noch bei mir irgendwie räumlich möglich war. Und dann hatten wir durch Zufall so einen Miniladen in der Altstadt, den wir uns dann auch angeguckt hatten, der war super günstig. Und Norbert ist so jemand, also ich bin jemand, wenn ich was cool finde, sage ich sofort, yay, machen wir. Und er muss halt mal eine Nacht drüber schlafen, aber so ist es halt in einem Team. Und dann hat er dann irgendwie 2 Tage später gesagt, ja, komm, lass uns machen. Und da waren wir aber zu spät, da wurde der Laden dann schon an jemand anders vergeben. Und während wir so über diesen Laden nachgedacht, habe ich gesagt, ah, das wäre doch auch total cool, wenn wir vielleicht so als Basis für Social Rides nehmen und dann bieten wir auch einen Kaffee an am Wochenende. Also erstmal so wieder mal nicht dieses Think Big, sondern so dieses, was könnte man denn noch machen, um irgendwie bekannt zu werden. Und dann haben wir uns an die Stadt Oberursel gewendet und haben gesagt, hier, wenn ihr irgendwas nochmal in der Art habt, ja, für uns, sagt Bescheid. Und dieser City Manager rief dann irgendwann an und sagte, hier, ich glaube, ich habe da was für euch. Und dann sagte er irgendwie, ja, das sind über 100 Quadratmeter. Ich so, ja, ich glaube, wir haben es da irgendwie falsch verstanden. das ist eine Nummer zu groß für uns. Und irgendwie war dann aber der Norbert derjenige, der, glaube ich, so sich für sich das so vorstellen konnte. Und so ist es dann gekommen, dass wir jetzt den Laden, den wir jetzt halt haben, weil dann auch die Miete gestimmt hat. Also die Miete, es stand ein bisschen länger leer. Auch die Vermieter sind uns dann entgegengekommen. Der einzige Mist war, wir hatten ja dann unsere ganze Produktion fertig. Und dann war ja also Corona und wir hatten dann den Laden angemietet, aber durch Corona bedingt kamen unsere Sachen alle total spät. Also das hat alles von, diese ganze Zeitraum hat nicht funktioniert. Das heißt, wir hatten da jeden Monat Geld, was da rausging, aber keine Ware im Laden hängen. Und das war schon echt, das war das erste Mal, wo ich so an der ganzen Geschichte gezweifelt habe. Da habe ich gesagt, boah, haben wir uns da jetzt nicht komplett verrannt? Ja, haben wir jetzt da uns nicht eine Nummer zu viel zugemutet? Weil ich bin dann schon auch so, ich bin zwar spontan und auch, ja, abenteuerlustig, aber doch irgendwie sicherheitsbewusst, ja, weil also man hängt ja auch mit seinem eigenen Vermögen da drin und man möchte ja nicht sich um Jahre verschulden und Angst haben, dass man da nie wieder rauskommt, ja. So, und das war echt, da habe ich die Luft angehalten.
Du hast es gerade angesprochen, der Laden ist in Oberursel im Taunus, ein bisschen nördlich von Frankfurt am Main. Was ist das für eine Stadt und warum da? Wohnt ihr da?
Ich wohne nicht da, der Norbert wohnt da. Aber der Grund war, warum, also ich wohne jetzt nicht viel weiter weg, ich bin 5 Kilometer entfernt. Oberursel ist eine nette Kleinstadt, sage ich mal, vor den Toren Frankfurts. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist es am Fuße des Taunus und des Feldbergs. Und der Feldberg ist ja so ein Anziehungspunkt für Radfahrer. Also wenn ihr mal hier in der Gegend seid, dann müsst ihr nämlich mal bei uns vorbeikommen und dann fahren wir mal auf den Feldberg, weil das muss, ist so ein Must-Have für jeden Radfahrer. Es ist wirklich schön und unser Laden liegt so ein bisschen so Luftlinie, irgendwie 200 Meter von diesem Kreisel, wo du so quasi, ich sag mal, die Schneise, die es dann hoch zum Feldberg geht. Ja. Und deswegen ist das natürlich schon auch ein ganz guter Ausgangspunkt für so nach der Abfahrt, vorm Anstieg. Manche kommen auch einfach zum Aufwärmen, schlottern, wenn sie dann da 2 Grad mal den Feldberg runtergebrettert sind. Genau. Und es ist natürlich auch so, dass Frankfurt selbst kann man keinen Ladenmieten bezahlen, wenn du es in der guten Gegend hast. Ja. Und ich finde, Oberursel hat so seinen eigenen Charme, ist ein bisschen alternativer und hat ein sehr gemischtes Publikum. Und deswegen ist es eigentlich eine sehr schöne Location.
Die Idee war, dass es wirklich ein Fahrradtreffpunkt auch ist. Von Anfang an, wie viel Frankfurter kommen denn zu euch raus? Immer regelmäßig?
Ich frage natürlich jetzt nicht jeden Einzelnen, wo kommst du her? Mittlerweile ist es so, dass im Sommer zwischen 20 und 30 Leute da vor der Tür stehen. Pro Tag, also wir haben 2 Tage in der Woche, donnerstags und samstags. Samstags sind es manchmal sogar mehr. Und ich glaube schon, dass so ungefähr ein Drittel aus Frankfurt kommt und der Rest kommt so aus der ganzen Umgebung vom Taunus. Ja, also das zieht sich jetzt, sind ja viele kleinere Orte, Bad Homburg, Eschborn, also Eschborn gehört jetzt halt schon zum Frankfurter Raum, aber alle, die vielleicht jetzt so nördlich wohnen und nicht unbedingt nach Frankfurt reinfahren wollen, zum Radfahren, weil der Nachteil ist natürlich, du musst, wenn du dich in Frankfurt triffst, immer wieder aus Frankfurt erstmal rausfahren aus der City. Das kennt ihr vielleicht von Berlin. Ja. Und das ist brutal nervig, mit dem Rennrad erstmal sich durch den Stadtverkehr zu schleusen.
Also die Ausfahrten sind gut besucht. Das Konzept generell mit dem Laden muss ja eigentlich aufgehen. Ne? Zusammen fahren, im Laden Kaffee, dann eine Runde quatschen. Das betreibt doch eigentlich sehr aktiv die Markenbindung. Genauso muss es doch sein, oder?
Ja, das funktioniert ganz gut. Ich glaube, ich würde es mir noch ein bisschen mehr wünschen. Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, ist jetzt auch irgendwie gar nicht böse, weil dass wir jetzt vielleicht nicht so die Hipsters sind. Ja, also ich glaube, ich kenne andere Radcafés auch in München. Das sind dann halt so Hipsters. Da ist dann vielleicht noch mal mehr Publikumsverkehr. Aber das wollen wir auch gar nicht. Also wir sehen uns so auf Stelle für alle, ja. Und wenn jetzt jemand mit seinem Klapprad vorbeikommt, auch cool, ja. Also Ich finde, Radfahren verbindet an sich und wir sehen ja, dass das Konzept aufgeht und wir sehen ja auch, dass es unglaublich positiv angenommen wird und dass immer mehr Leute auch einfach mal nur so in Zivil vorbeikommen, die sonst mit dem Fahrrad vorbeikommen, sagen, ach, ich ziehe mir jetzt mal gerade einen Espresso. Ne? Ja, also ja. Daran sieht man ja, oder auch Familien mit ihren Kindern einfach mal so, wo der Vater Fahrrad fährt am Wochenende und dann kommt halt irgendwie mal unter der Woche mit seinen Kiddies vorbei, ne? Und mit der Frau und dann hocken die, wir haben übrigens einen Bobbycar, einen Veloon Bobbycar in Pink, dass die Kinder sehr cool finden und den Platz dafür. Ja.
Also das Erste, was der Martin mir erzählt hat im Vorfeld zu der Sendung, er hat gesagt, da hängt ein Bianchi-Fahrrad bei Veloon im Laden. Was hat denn das damit auf sich? Du musst wissen, dass der Martin süchtig ist nach der Marke Bianchi.
Beliebhaber, sagen wir es so.
Ja.
Ich würde es dir gern zum Verkauf anbieten, aber es ist leider ein Unfallrad. Und also ich muss zugeben, ich habe auch ein Faible für Bianchi und vor allem ein Rad mit der Farbe Celeste.
Oh ja.
Und ich finde,
okay, ich lasse euch jetzt alleine. Ich gehe da
viel zu bereden.
Und ich finde halt einfach so, Bianchi und Celeste, das ist so das ultimative Basis von so Radsport. Ich weiß gar nicht, das kann man gar nicht erklären. Und ich wollte auch schon immer ein Bianchi haben. Ich konnte mir das aber nie leisten. Und ich habe dann über einen Bekannten dieses Rad bekommen und hatte witzigerweise auch noch diesen hässlichen roten Sattel und dieses rote Lenkerband, was irgendwie zu unserem Gesamtkonzept passt, weil unsere Theke, die habe ich, das ist so eine Retro-Theke, die hat auch fast so einen Celeste-Ton so vorne. Und das Rad ist einfach dafür gemacht, dass es da hinten hängt. Also und für mich rundet es so das Ganze ab. Ich habe das Rad gesehen und habe gesagt, das muss da hängen. So.
Perfekt, sieht super aus. In der HR-Doku sagst du, mein Traum ist es, einmal von meiner Radsportkollektion leben zu können. Wie nah bist du an dem Ziel?
Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe mich letztes Jahr entschieden, eigentlich das Ganze nicht mehr zu forcieren. Also bin ja nun auch nicht mehr die Jüngste. Ne?
Oh.
Und wie gesagt, ich mache meinen Hauptjob immer noch nach wie vor total gerne. Und da liegt, wie gesagt, immer der Fokus drauf. Und ich habe für mich einfach entschieden, dass es jetzt so läuft, wie es läuft. Also wenn irgendjemand mal dazu stoßen könnte, der sagt, ich bringe auch noch was ein und ich würde auch ein Part übernehmen, dass man das Ganze vielleicht noch mal größer pusht und auch weiter vorantreibt. Ich kann nur die Kapazitäten erbringen, die ich erbringen kann. Ja, und Norbert kann auch nur die Kapazitäten erbringen, die er erbringen kann. Und wir machen alles so, wie es in unseren Zeitplan passt, was am Wochenende für mich umsetzbar ist. Und darüber hinaus mache ich mir jetzt gerade keine Gedanken, weil fairerweise muss man sagen, es läuft gut. Ja, es läuft so, dass wir neue Produkte entwickeln können. Ich verdiene aber nichts. So. Ja. Und solange das so ist, stellt sich für mich gar nicht die Frage, wird das mal mein Hauptjob? Ja, sondern wie gesagt, es klingt immer so total blöd, aber es hat immer noch für ein Hobby, so ein Hobbystatus. Weil wenn jemand jetzt in seiner Freizeit Bilder malt, ja, dann ist das auch sehr aufwendig und er macht es mit Hingabe und ich mache es mit Hingabe. Und solange ich so viel Spaß daran habe und das mich so erfüllt, ist es für mich okay. Also dass ich sage, dass ich an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin.
Okay.
Also es ist wirklich ein Traum, den ich da verwirklicht habe. Vielleicht habe ich am Anfang gedacht, dass das alles viel schneller gehen würde und man wirklich irgendwann davon leben könnte. Aber wenn man so eine GmbH hat, muss man das, was man einnimmt, erstmal wieder in die GmbH fließen lassen, weil sonst macht es keinen Sinn. Und neue Produkte zu entwickeln, kostet Geld. Prototypen kosten Geld. Und von daher, das ist jetzt so der Fokus, weil mir macht es Spaß, neue Produkte zu entwickeln. Ja, ich könnte jetzt sagen, ach, wir ruhen uns jetzt darauf aus, was wir haben. Ich habe jetzt noch eine Weste gemacht, die ist total toll geworden, finde ich. Jetzt arbeite ich gerade eine Windjacke. Ja, da sind mehrere Gänge nötig, um zu gucken, dass das alles passt, dass das funktioniert, dass die packable ist und so weiter. Und ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen crazy, ja, aber solange ich kreativ sein darf,
Also das sind ja alles Sachen, die uns sehr gefallen. Einmal crazy sein, zum zweiten kreativ sein. Und von allem dem, was wir jetzt von dir gehört haben, sind wir uns eigentlich sicher, dass du irgendwann oder du und Norbert, dass ihr davon leben werdet. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle bedanken wir uns für diesen tiefen, ausführlichen Einblick in deine Fahrradwelt in Oberursel, oder? Das war doch super spannend.
Dankeschön, Kathi.
Ja, ich danke euch, dass ich dabei sein durfte.
Vielen, vielen Dank.
Es muss mehr Leute so geben mit Leidenschaft wie dich.
Genau. Und viel Erfolg.
Danke dir.
Danke, danke.
Also ich finde das ja immer faszinierend, wie viele Menschen wir hier haben, die so eine Leidenschaft erstmal fürs Fahrradfahren haben und dann auch für ihre Sache, die dann eben mit Fahrradfahren zu tun hat. In diesem Sinne jetzt Katrin Riegelhof, die Gründerin von Velon, die wirklich ja einfach tolle Arbeit macht mit ihrem kleinen Miniteam. Und wir haben ja jetzt öfter in diesem Interview diese Dokumentation von den Öffentlich-Rechtlichen angesprochen. Ist in der ARD-Mediathek, beim HR lief die dann im Fernsehen. Schaut mal, heißt Leidenschaft Radsport. Die macht echt Spaß und da sieht man nochmal auch dieses ganze Struggeln und wie man dann doch wieder tolle Momente kreiert. Also es ist echt schön zu sehen.
Und was ich schön finde, ist Menschen zu treffen, die gar nicht so viel darüber nachdenken, irgendwas zu machen, sondern einfach irgendwie anfangen und einfach gucken, wie es sich entwickelt. Das ist mir sehr sympathisch.
Ja, das ist sympathisch und solche Menschen braucht es einfach auch, ne? Weil sonst bleibt alles gleichförmig und linear und so ist es.
Ihr müsstet mal den Gerz, jetzt den Martin hier sehen. Er hat gerade so einen weiten Blick gehabt, so zum Horizont hin. Und man hat richtig gesehen, so wie vor seinen Augen das so ablief. Die Menschheitsgeschichte von kreativen Köpfen sind an ihm vorbeigezogen.
Ich überlege mir gerade nur so, was wäre ein Thema oder ein Betätigungsfeld, wo man selber ein Problem sieht, was man dann lösen kann. Ne? So wie bei AirSavers zum Beispiel, da hatten wir das ja mit einem Schutzblech, was einfach zum Ranstecken ist und wo dann eigentlich das Problem vorher gar nicht bewusst war. Und dann hat uns ja Stefan hier im Interview erklärt, wie dann er darauf erst gekommen ist, dass es eigentlich ein Problem gibt. So, nachdem er das Produkt schon hatte. Ne? Und hier gibt es ja im Endeffekt auch eine Lösung für ein Problem, dass eben die Passform immer sehr, sehr Presswurst-mäßig ist bei Radsportklamotten und dass dann der höhere Elastananteil das alles ein bisschen bequemer macht und dann eben die Schnitte auch so sind, wie ein normaler Mensch gebaut ist und eben nicht ein super Profi, der jetzt gerade die Tour de France fährt.
Ja, das ist auch schön.
Wunderbar. So. Also schaut mal bei dem Shop vorbei und schaut euch die Designs an. Hauen wir euch hier nochmal in die Shownotes rein. Also wir sagen damit Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Eure Bikers Paradise Dudes. Und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder.
Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.